Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns erheben und den Predigtpsalm hören, Psalm 118. In Auswahl sind die zentralen Verse, auf die die Predigt besonders eingeht, abgedruckt. Ich lese aber jetzt den ganzen Psalm. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Er sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Er sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Er sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Geschwister, der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Haben Sie das jemals mit vollem Ernst zu Gott gebetet? Ist Ihnen bewusst, was für ein großes Geschenk mit diesem Vers und diesem Psalm gegeben ist? Wenn wir heute aus Psalm 118, was wir heute aus Psalm 118 entnehmen, ist eine unwiderstehliche Einladung. Möge es jedenfalls eine unwiderstehliche Einladung sein, dass jeder von uns dieses Wort so zu Herzen nimmt, dass es in ihm eingebrannt wird, dass jeder wie von selbst innerlich immer wieder hier von Zeile zu Zeile schreitet, wie man innerlich ein Musikstück wiederholt und die Melodie nachklingt. Dass wir eine Zuflucht darin finden, wie einst Martin Luther, der sich einzelne Verse, besonders den Vers 17, in seiner Studierstube an die Wand geschrieben hat. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm, und ist mein Heil. Aus den drei Hauptworten dieses 14. Verses wollen wir die Gliederung der Predigt beziehen. Macht, das gibt das Thema Sieg. Psalm, das Thema Singen. Und Heil, das Thema Sicherheit. Und das sollen die drei Teile sein. Sieg, Singen und Sicherheit. Und damit wollen wir den Blickwechsel ausbuchstabieren, vom Menschlichen zum Göttlichen tun. So hat es mir der Bibelkreis am Donnerstag, wo wir den Psalm gelesen haben, auch nahegelegt. Der Sieg, nämlich welche Erkenntnis wir aus dem Blickwechsel beziehen. Das Singen, indem wir durch das Nachsprechen und Nachbeten der Psalmen den Blickwechsel vollziehen. Und die Sicherheit, nämlich das ist der Lohn des Blickwechsels, dass wir geborgen sind, das Heil haben. Das Erste, der Sieg, was der Blickwechsel uns zu erkennen gibt. Der Name Jesus bedeutet Helfer. So wird es in Matthäus 1 erklärt. In Jesus verkörpert sich das Wesen Gottes für seine Gläubigen. Er hilft in allen Nöten und Anfechtungen des Lebens. Das klingt vielleicht etwas abgegriffen und allzu bekannt. Aber so wie es hier im Psalm erlebt und erzählt wird, ist es von einer wirklich existenziellen Betroffenheit, existenzieller Tiefe. Im Namen des Herrn werden die Feinde abgewehrt, 10 bis 12. Der Herr hilft, dass ich nicht falle, Vers 13. Der Herr hilft, er tröstet und so weiter, Verse 5 und 7. Es kommt immer wieder auf das hinaus, was Gott tut. Es geht also um Gottes Macht und Kraft. Der Herr ist meine Kraft. So ist es ins Vaterunser gewandert. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Der Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und den anderen Religionen wird hier offenkundig. Der Unterschied ist wie ein himmelweiter Graben. Bei anderen Religionen ist der Mensch Subjekt. Religionen sind Menschenwerk. Und wo Menschenwerk vollzogen ist, da richtet sich der Mensch immer wieder mit Aufforderungen an andere Menschen. Denken wir an die 5 Säulen des Islam. Almosen geben, beten, fasten, Wallfahrt nach Mekka, Glaubensbekenntnis. Denken wir an das In-sich-Gehen und Meditieren im Hinduismus und Buddhismus als Weg zur Erlösung von sich selbst. Dagegen, wenn wir das Evangelium weitersagen, dann muss Gott der sein, der etwas tut. Wir verkündigen die Großtaten Gottes, sagt Petrus am Pfingsten. Und in unserem Psalm, ich werde des Herrn Werke verkündigen. Der Herr macht, der Herr siegt, der Herr hilft und so weiter und so weiter. Schon dadurch ist der Psalm ein machtvolles Zeugnis des Evangeliums vom Handeln Gottes. Das du sollst, du wirst des Gesetzes tritt hier in den Hintergrund. Der Psalm ist voll von dem, was der Herr tut. Das ist vom Herrn geschehen und ein Wunder vor unseren Augen, Vers 23. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein, etc. Die Bibel und der Psalm ist voll davon. Paulus sagt es später so, wir verkündigen nicht uns selbst, nicht unsere eigenen Werke, nicht unsere Tugend, nicht was wir alles getan haben, sondern Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Jesus, dass Jesus, der Herr und König, der Handelnde ist, das ist das Evangelium. Dass das Kreuz Gottes Werk war für uns, das ist das Evangelium. Wir dürfen stille sein und sehen, was für ein Heil der Herr uns bereitet. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. 2. Mose 14, 14. Dieses Wort beschreibt so wunderbar, dass im Kampf mit Sünde, Tod und Teufel vom Menschen eben kein Beitrag zu erwarten ist. Sonst wäre alles verloren. Die Gewissheit des Glaubens, die Gewissheit des Heils wäre dahin. Da unser Heil aber vom Herrn kommt, ist es auch völlig gewiss. Wir müssen also bei jedem dieser Grundworte von Vers 14, Macht, Psalm, Heil, den Blickwechsel mitvollziehen. Nicht unsere Kraft, nicht unser Sieg, nicht unser Lied, nicht unsere selbst geschaffene Sicherheit, sondern immer die des Herrn. Wer den Sieg über Sünde, Tod und Teufel erringen möchte, der tue alle menschlichen Mittel aus dem Sinn. Im Kampf gegen die Sünde wird man immer scheitern wie ein Alkoholiker, der frei werden will, aber noch einen guten Vorrat an Flaschen in Griffweite hat. Vertrauen Sie auf eigene Vorsorge, auf Bildung und Meditationstraining? Gegen Sünde, Tod und Teufel helfen nur die göttlichen Mittel, die sogenannten Heilsmittel, Media Salutis, die Heilsmittel, nämlich Wort Gottes, Abendmahl, Taufe. Natürlich ist es gut für die irdischen Dinge, klug Vorsorge zu treffen. Genug Essen und Trinken daheim haben, wenn es zum Blackout, zum Stromausfall kommt, ist klar von Vorteil. Das pflege ich auch, hoffentlich jeder von uns. Aber gegen die letzten Dinge des Lebens, im Kampf gegen Sünde, Tod und Teufel, hilft keine menschliche Vorsorge. Jesus hat schon der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, du brauchst ein anderes Wasser als das, was du hier schöpfen kannst. Wir müssen die göttlichen Mittel haben. Und dazu feiern wir Gottesdienst, dass Gott uns aus der Macht des Teufels in sein Reich herüberzieht. Eins ist Not, sagte Jesus zu Martha, die sich um die irdischen Dinge abmühte, aber die letzten Dinge vergaß. Jesus meinte, das Wort Gottes, das ist das eine, was Not tut. Wenn das Schriftzeugnis irgendwo klar ist, dann darin, dass der Starke sich nicht auf seine Stärke, sondern auf den Herrn verlassen soll. Doch der natürliche Mensch kennt im Kampf gegen Sünde und Versuchung nur menschliche Mittel. Er predigt Tugenden, Toleranz, Nächstenliebe, Humanismus. Das gilt auch im Großen. Um im Krieg zu gewinnen, um Russland niederzuringen, kennen die USA und der Westen derzeit nichts als Aufrüstung, militärische Mittel. Dass das sogar in Bezug auf die irdischen Dinge töricht ist, zeigt Luther einmal, der vom Magdeburger Bischof Folgendes berichtet. Gegen diesen Bischof wollte der sächsische Herzog in den Krieg ziehen. Der Herzog schickte einen Spion an den Hof des Bischofs, um herauszufinden, wie der sich rüstete, wie die Verteidigungsanlagen aussehen. Der Spion kam guter Dinge zurück zum Herzog und berichtete, der Bischof rüstet sich überhaupt nicht. Der Herzog, ja, und was sagt denn der Bischof vom Krieg? Darauf der Spion, ach, der Bischof spricht nur davon, seines Amtes zu walten. Er will Klöster visitieren, arme Leute anhören und er will Gott lassen für sich streiten. Der würde indes den Krieg wohl führen. Als das der kriegslüsterne sächsische Fürst hörte, fürchtete er sich und sprach, wenn der Bischof so denkt, dann führe der Teufel gegen ihn Krieg, ich nicht. Ich will nicht mit Gott Krieg führen. Luther sagt, da schau, wer hat dem Bischof so bald und leicht geholfen und das Herz des kriegslüsternen Herzogs umgedreht? Allein der Name des Herrn, das allmächtige Wörtlein. In den Sprüchen lesen wir, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte flieht dorthin und wird errettet. Sprüche 18,10. Und bei Jesaja heißt es, auch in Bezug auf den Krieg und Verteidigung. Weh denen, die hinabziehen nach Ägypten um Hilfe und sich verlassen auf Rosse und hoffen auf Wagen, weil ihrer viele sind und auf Gespanne, weil sie sehr stark sind. Aber sie halten sich nicht zum Heiligen Israels und fragen nichts nach dem Herrn. Ob das eine Perspektive für unsere heutigen Lenker wäre? Nicht sich verlassen auf Panzer und Haubitzen, sondern auch den Herrn fragen. Da komme ich zum nächsten negativen Beispiel. Wie kam es zum Ersten Weltkrieg? Der deutsche Kaiser wollte mit England Seemacht gleichziehen und auf den Weltmeeren so auftrumpfen wie die Engländer. Alles um die Jahrhundertwende herum, ab 1900. Aber das führte zu einer Spirale des Misstrauens und zu Bündnissen, durch die das Deutsche Reich irgendwann eingekreist war. Die Aufrüstung, mit der man Macht und Einfluss sichern sollte, hat letztlich die Macht und die Freiheit Deutschlands zerstört. Ja, das ganze 20. Jahrhundert in ein Meer von Blut und Elend gestürzt. Wenn es für die große Politik so gilt, dann für unser persönliches Leben erst recht. Es gibt viele Beispiele im Leben, wo Menschen durch die Mittel, die sie für ihre Ziele wählten, ihr Leben und ihre Ziele gerade verfehlten. Und mehr noch, anderen über die Maßen geschadet haben. Die Suche oder die Sucht nach Liebe und Anerkennung ist so ein starker Antrieb. Wir haben ja die Frau Redmann unter uns, die ein eigenes Buch darüber geschrieben hat, zu welchen Irrwegen es führen kann, hier die falschen Mittel anzuwenden. Was tun Menschen nicht alles, um Aufmerksamkeit und Anerkennung und ein wenig Liebe zu bekommen? Wie oft sind Menschen dadurch in zerstörende Beziehungen und Abhängigkeiten gelangt? Gehören sie auch dazu? Da hilft nur eins. Tun Sie den Blickwechsel vom Menschen zu Gott. Gott, der Herr, ist mehr als genug für alle unsere Bedürfnisse. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, sagt der Psalmbeter in 73. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. An einem jeden von uns wird der Glaube an dieses Wort einmal geprüft werden, ohne Ausnahme. Spätestens auf dem Sterbebett werden wir alle geprüft, ob wir dann loslassen können. Gott hat uns die Schrift, besonders die Psalmen, gegeben, damit wir uns heute schon einüben können in diese selige Wahrheit, das Irdische einmal loslassen. Und dann sich ganz verlassen haben auf den Herrn. Wenn beim Herrn der Sieg steht in jedem Kampf, ob irdisch oder gegen Sünde und Teufel, wenn er jeden Mangel überwinden kann, dann sollten wir auch die Hilfe fest von ihm erwarten und von ihm erbitten. Und damit bin ich beim zweiten. Der Vollzug des Blickwechsels durch die Psalmen, indem wir den Psalmen nachfolgen, also nachsprechen, nachsingen und nachbeten. Wieder beginne ich mit Jesus an dieser Stelle. Denn Jesus hat in der Nacht vor seiner Kreuzigung mit den Jüngern den Psalm gebetet, diesen Psalm 118. Er hat uns damit vorgemacht, was wir mit den Psalmen auch tun sollen. Sie sind uns gegeben als vorzügliches Andachts- und Gebetsbuch. Die Jünger wussten noch nicht, dass Jesus mit ihnen diesen Psalm betete als Vorbereitung auf sein Sterben. Und Auferstehen, wohlgemerkt. Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Jesus hat den Psalter, hat diesen Abschnitt der Psalmen, es waren die Psalmen 113 bis 118, gebraucht nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Jünger, die er mit hineingenommen hat in dieses Psalmengebet. Und so lernten sie es. So haben sie es später weiter praktiziert, damit sie dann einmal im Kampf mit Sünde, Tod und Teufel bis hin zum Martyrium bestehen konnten. Psalm 118, Verse 17 und 18. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. So haben sie gesprochen, so hat auch Christus gesprochen, am grünen Donnerstag. Zwar musste Christus sterben, aber er blieb nicht im Tode preisgegeben. Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Psalm 16. Die Jünger sprachen es mit. Bewusst oder unbewusst lernten sie es. Die Psalmen gehören ins ganze Leben und die Psalmen führen von hier in die Ewigkeit. Sie verändern das Leben. Mit ihnen vollziehen wir den Blickwechsel. Wir werden Teil des Gottesvolkes, das mit Christus gegen Sünde, Tod und Teufel kämpft und schlussendlich siegen muss. Die Psalmen bieten viel mehr als meine eigene kleine Gefühlswelt. Sie bieten ein viel weiter gespanntes Erleben als meine engen Lebenserfahrungen. Und wenn ich mich mitbetend, mitbekennend, mitsingend in sie einhülle, dann nehmen wir teil an den Kämpfen, auch an den Niederlagen, aber auch an den Siegen des Gottesvolkes, angeführt und getragen von Jesus Christus, der uns in dem allen vorangegangen ist. Die Psalmen nehmen uns also mit ihrem Singen hinein in das Ringen und Siegen des Gottesvolkes Israel. Singen, ringen und siegen. Wer die Psalmen betet, steht plötzlich mit Israel am Schilfmeer. Das war auch in der Psalmengruppe, die sie dann am grünen Donnerstag gebetet haben drin, Psalm 114. Von hinten von den Ägyptern bedroht, von vorn durch das Meer eingeschnürt, von oben bewahrt, von unten gehalten. Wer die Psalmen durchbetet, kämpft mit Jakob am Jabbok, betet für die Gerechten, bittet für sich um Vergebung wie David für seine Sünde mit Bathseba und freut sich königlich über die geschenkte Vergebung. Psalmen 51 und 32. Wer die Psalmen durchbetet, weiß um die unvergleichliche Freude der Vergebung und der Heiligung, kann zu Tode betrübt sein und himmelhoch jauchzen. Wer die Psalmen betet, kann nicht mehr neutral bleiben, wenn die Gemeinde heute angegriffen wird. Und er wird auch nicht neutral bleiben, wenn das heutige Israel angegriffen wird. Von allen Seiten mit Raketen beschossen. Wie es im Psalm 118 heißt, sie entbrennen wie Bienen, wie ein Feuer in Dornen, überall gepiesackt. Hier werden wir mit unserer kleinen Lebensgeschichte, aber auch mit unserer Stellung in der Heilsgeschichte untergebracht. Und das ist nicht nur Psychohygiene, das ist der notwendige geistliche Vollzug, den jeder Christ, der selig werden möchte, tun sollte. Das dritte, Sie, Sicherheit, der Lohn des Blickwechsels. Hier geht es um den Begriff des Heils. Der Herr ist mein Heil. Hebräisch Jeschua. Gott ist mein Heil, mein Jeschua. Auch hier muss ich wieder mit Jesus anfangen. Gott ist mein Heil, das gilt für das Gottesvolk seit den Anfängen. Christus war dabei, half und trug sie. Abraham, so sagt der Hebräerbrief, hat an die Auferstehung der Toten geglaubt und als Gleichnis dafür seinen Sohn, den er auf den Altar legen sollte, wiederbekommen. Mose, sagt der Hebräerbrief, achtete die Schmach Christi für höher als alle Schätze Ägyptens. Und Paulus schreibt von Jesus, er war der Fels, der mitfolgte, von dem Israel in der Wüste trank und am Leben blieb. Das zentrale Christuszeugnis von Psalm 118 sind die Verse 22 bis 23. Sie sind auf dem Blatt abgedruckt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Christus, der Eckstein. Eigentlich waren es doch Fachleute, habe ich auch im Bibelkreis gelernt. Vielen Dank. Es waren doch Fachleute, die mit dem Bau betraut waren. Aber sie haben nicht erkannt, was sie für einen Schatz da haben. Sie haben ihn verworfen. Sie meinten es besser zu wissen, wie der Weg Gottes mit seinem Volk aussehen sollte. Bis heute sagen gewisse theologische Fachleute, den Weg des Kreuzes kann Gott so nicht gewollt haben, denn was sei das für ein Gott, der den Tod seines eigenen Sohnes will? Wer so redet, hat nicht verstanden, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist, dass er sogar seinen Sohn für uns gegeben hat, der seines eigenen Sohnes nicht verschont hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer 8. Der Psalm sagt mit dem Neuen Testament, das ist vom Herrn geschehen. Zwar durch die Hände der Sünder dahingegeben, aber der Psalm sagt deutlich, das ist vom Herrn geschehen. Durch die Hände der Sünder hat der Herr geschehen lassen, was zu unserem Heil dient. Durch den größten Verlust kam der größte Gewinn. Und wir haben ja den Kongress gehabt zum Thema, wer regiert die Geschichte? Und dort meinte ich auch, dass wir ein wenig erklärt haben, dass vom Kreuz her, von diesem Ineinander, vom sündhaften Tun der Menschen und vom Wirken Gottes auch ein Licht auf alle Geschichte fällt. Gott ist der Herr der Geschichte, so viel Sünde darin auch geschieht. Mir ist hier jetzt wichtig, dass wir aus den Psalmen lernen, die Wege Israels, den Weg Jesu und für uns und unseren eigenen Lebensweg füreinander transparent zu sehen. Sie liegen übereinander wie Schichten von durchscheinendem Glas. Am dunkelsten ist wohl unser eigener Weg. Den verstehen wir erst ganz am Ende in der Ewigkeit. Am hellsten ist der Weg Jesu, der alle Geschichte beleuchtet. Und darüber kommt der Weg der Geschichte Israels, den Christus mitgegangen ist und der für uns im Wort Gottes aufbewahrt ist. Das, was wir Not haben zu wissen, ist dort aufbewahrt. Die Wege Jesu, unser eigener Lebensweg und die Wege Israels sind füreinander oder wie transparent füreinander. Wir sehen in der Schrift auch unseren eigenen Weg. Johann Georg Hamann hat es einmal sehr prägnant ausgedrückt, dass er bei seiner Bekehrung erkannt hat, ich stehe ja mit Israel am Schilfmeer. Ich kämpfe ja mit Jakob am Jabbok. Meine Sache wird doch am Kreuz verhandelt. Ich muss möglicherweise wie Abraham ausziehen, zu neuen Ufern etc. und so weiter. Und so erhält der Begriff messianische Weissagung auch eine tiefere Bedeutung. Das gilt bereits für die Kindheitsgeschichte Jesu. Matthäus zeigt es uns bei dem Auszug Israels aus Ägypten, den er anwendet auf die Kindheitsgeschichte Jesu Christi. In Matthäus 2 heißt es, dass Jesus mit seinen Eltern, eben noch als Kleinkind, in Ägypten blieb, dorthin geflohen war, blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten spricht. Hosea 11, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist eigentlich keine messianische Weissagung in dem Sinne, es wird einmal XY geschehen, sondern hier ist der Blick auf die Geschichte Israels gerichtet, die als solche weissagend ist für den Weg Jesu Christi. Noch mehr gilt es vom Leiden Christi, vom zentralen Heilsgeschehen. An 6 wichtigen Stellen wird darum im Neuen Testament der Eckstein-Vers aufgenommen, also der Vers vom Verwerfen und Annehmen des Ecksteins. Die Stellen sind auf dem Blatt abgedruckt und ich lese jetzt nicht alle einzeln vor, aber Sie können das ja mal zu Hause für sich durchbuchstabieren, wie bei Matthäus und den anderen Parallelevangelien, in der Apostelgeschichte, im Epheserbrief und im ersten Petrusbrief jedes Mal diese Sache mit dem Eckstein zum Vorschein kommt. Und im ersten Petrusbrief ist das Bild des Steins auch auf die Gemeinde und den Bau der Gemeinde angewandt. Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause, und zur heiligen Priesterschaft. Und dann kommen die Schriftworte zum Eckstein aus Jesaja und Psalm 118. Nicht erst im Neuen Testament wird von der Gemeinde als einem Bau aus Steinen geredet. Schon Israel gilt als Laststein aller Völker. Und so ist auch der bekennende Christ in seiner Umgebung ein Stein des Anstoßes, der das Skandalon, das Skandal des Kreuzes, weitersagt. Sind wir durchscheinend für das Größere? Wir sind ja mit der Welt, die in unruhigen Zeiten lebt heute, im gleichen Boot. Die Welt fragt sich, wie werden wir die kommende Katastrophe überleben? Der Unglaube fragt, wie kann ich mein Leben erhalten? Der Glaube aber fragt, wie werde ich im Verlust meines Lebens Zeugnis für das ewige Leben? Das glaubwürdigste Zeugnis hat die Kirche ja immer dann gegeben, wenn sie mitten im Sterben, im Wissen um die Krankheit zum Tode, Zeuge der Botschaft wurde. Der Botschaft von Psalm 118. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Ausgerechnet jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft musste ich an diese Wahrheit denken, als Niklas Füllkrug schon mit Schräglage fast am Boden noch einen kräftigen Tritt auf den Ball geben konnte, um ins spanische Tor zu treffen. Voller Körpereinsatz. Er hätte beinahe sozusagen im Sterben der deutschen Mannschaft das Weiterkommen gesichert. Leider wurde es gehalten. Wofür werden wir einmal unser letztes Lebenszeugnis geben? Wenn wir fallen? Stimmt dann die Richtung? Was wird die Summe unseres Lebens sein, die auf dem Grabstein festgehalten werden soll? Ist es dieses, der Herr ist meine Macht und mein Psalm und mein Heil? Amen.